ARD.
SWR Kultur. Forum.
Unser Thema heute: Nabelschau der Nation. Was erzählt die Expo über die Welt? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Ob Eiffelturm in Paris, Atomium in Brüssel oder Space Needle in Seattle, seit der Great Exhibition 1851 in London haben Weltausstellungen einige ikonische Bauwerke in den Metropolen dieser Welt hinterlassen. Mehr noch, hier fanden erste Live-TV-Übertragungen statt, Phonograph, Telefon oder Touchscreens wurden zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Expos galten als Schaufenster des Fortschritts, der technischen Leistungsfähigkeit, der Potenz ihrer Gastgeberländer und nicht zuletzt des Kapitalismus. Was ist davon noch übrig, wenn am 13. April die Expo 2025 in Osaka ihre Tore öffnet? Wie viel verbindende Kraft haben Weltausstellungen in der heutigen Zeit? Haben Expos noch eine Zukunft? Darüber sprechen wir heute im SWR Kulturforum. Aus Wien zugeschaltet ist Dr. Pascal Honisch, Sozial- und Kulturanthropologe, Miriam Österreich, Professorin für Theorie der Gestaltung und Gender Studies an der Universität der Künste Berlin, und von Osaka mit uns verbunden ist Dr. Thomas Schriefers. Er ist Architekt und Künstler, der sich schon lange mit der Architektur von Weltausstellungen beschäftigt. Herr Schriefers, Sie sind schon vor Ort in Osaka im deutschen Pavillon, wo die Weltausstellung ja am Sonntag eröffnet wird, und haben sicher einen Eindruck von der Stimmung vor Ort. Wie wichtig ist die Expo für die Menschen denn aktuell in Japan?
Die Expo beginnt, aber ich kann in den Straßen von Osaka und auch den U-Bahnen im Underground an allen vielen Stellen kann ich feststellen, es ist eine große Begeisterung vorhanden. Man bereitet sich vor, die Expo zu besuchen. Die Expo überhaupt als Forum der Menschen, eines friedlichen Zusammenkommens zu erleben. Und ich muss dazu sagen, oder meine Erfahrung, ich bin das erste Mal jetzt in Japan, die Gastfreundschaft hier im Land ist außerordentlich. Und ich glaube, man freut sich, und das teilt sich mit, dass man sich freut, die Welt hier zu begrüßen.
Wie gesagt, Sie sind ja im deutschen Pavillon. Wie ist es? Was sehen Sie denn, wenn Sie jetzt aus dem Pavillon rausgehen würden? Nehmen Sie uns doch mal mit.
Also zunächst mal befinde ich mich in einem Pavillon, der tatsächlich in einem Garten, in einem Park liegt. Das ist das Erste, was man erlebt, wenn man den Pavillon noch nicht mal betreten hat. Das ist insofern auch besonders schön für mich und auch, glaube ich, für die Besucher, weil wir direkt an dem großen Ring einer riesigen Holzkonstruktion hier liegen und sehr viel Konstruktion um uns sehen. Und inmitten dieser Konstruktionen, vieles sind Holzkonstruktionen, befindet sich nun dieser Garten, in dem wiederum der deutsche Pavillon sich befindet. Und das ist nach meinen Entdeckungen schon die letzte Woche in Japan doch etwas sehr Japanisches. Es gibt ja eine spezielle Form von Park, die doch den Schreinen und den Tempeln gewidmet ist. Ich will beileibe jetzt den deutschen Pavillon nicht in diese Richtung rücken, aber es ist ein Gebäude in einem Garten, in einem sonst sehr stark konstruktiven Raum. Und das eigentlich in einem Gesamt-Global Village.
Sehr spannend. Pascal Honisch, Sie haben selbst noch vor, nach Osaka zu fahren. Was erwarten Sie? Als was wird diese Expo in die Geschichte eingehen?
Ja, genau. Ich werde in diesem Sommer voraussichtlich mit meiner Frau, sie ist zum ersten Mal in Japan, ich zum zweiten Mal Osaka besuchen, freue mich auch schon sehr auf die Weltausstellung. Das letzte Mal habe ich den Expo Commemoration Park besucht, der Osaka Expo 1970 gedenkt, der auch dort stattgefunden hat. Und mich interessiert natürlich sehr stark, wie diese Expo Osaka 2025 an jene vor 55 Jahren anschließt. Damals war Japan natürlich der Inbegriff der technologischen Innovation. Damals hat man auch den Shinkansen präsentiert, den High-Speed Railway Train, den man heute auch noch kennt und natürlich auch viel nutzt. Mittlerweile hat sich der auch schon nach China beispielsweise durchgesetzt. Dort heißt es natürlich anders. Aber es sind diese technologischen Innovationen, die Japan in den 70er Jahren groß gemacht haben, auf die internationale Bühne geholt haben, dann auch bis in die 90er hinein. Und jetzt möchte man, glaube ich, auch, weil das Motto ist ja dieses Jahr Designing Future Society for Our Lives, an diese technologischen Innovationen, an dieses Erbe gewissermaßen auch anknüpfen. Und ich würde mich sehr stark dafür interessieren, ob das Japan und wie das Japan macht und schafft.
Herr Honisch hat es gerade gesagt, Frau Österreich, Designing Future Societies for Our Lives, quasi die zukünftige Gesellschaft für unser Leben gestalten, das liest sich alles wirklich sehr toll, aber kann die Expo so einem Ziel wirklich gerecht werden?
Ja, guten Morgen. Das weiß ich nicht.
Ja.
Also da steckt natürlich Designing schon im Titel drin. Die Weltausstellungen blicken ja auf eine sehr, sehr lange Geschichte des Designs zurück. Im Grunde seit 1851, als All Industries of All Nations ausgestellt wurden. Aber ob das dem gerecht werden kann, weiß ich nicht. Es ist ja jetzt in den letzten Jahrzehnten eher sehr stark auf wirtschaftlichen Fortschritt und globale Sichtbarkeit wirtschaftlicher Innovationen ausgerichtet, Technologien auch. Deshalb, das kann ich Ihnen für Osaka so nicht beantworten.
Aber das war früher anders, sagen Sie?
Das war früher schon anders, weil sich die Nationen in diesem Wettstreit der Nationen, der seit Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals in England und dann in anderen erst europäischen Großstädten und dann auch nordamerikanischen Großstädten und eben seit 1970 auch in Asien gezeigt wurde, sehr viel stärker über kulturelle Werte und auch die Künste gezeigt hat. Und gerade das Ausstellen als national deklarierter Künste war eine wichtige Sache für die Sichtbarkeit und die Definition dessen, was Nation eigentlich bedeutete damals. In einer Zeit, als Nationen als Konzept überhaupt erst eigentlich sich formiert haben. Und das ist auch interessant, weil der Begriff des Designs damals noch gar nicht so existierte, sich aber gerade in dieser Zusammenschau von Künsten, von Technologien, von neuen Industrieprodukten und von Kunsthandwerk und ethnologischen Artefakten zum Beispiel auch, sich dieser Begriff des Designs überhaupt erst herausbildete und jetzt natürlich auch für viele andere Dinge verwendet wird, zum Beispiel Designing Our Future.
Ich möchte das bestätigen. Vielen Dank. Also es sind vor allem immer gewesen die Kristallisationspunkte einer Zeit. Und Sie haben das wunderbar vor Österreich angesprochen. Es kam dort ja alles zueinander. Und wenn man heute, als Sie sind Historikern, wir sind, glaube ich, alle historisch sehr engagiert, interessiert, wenn man als Historiker sich ein Bild einer Zeit machen will, dann sind die Weltausstellungen großartig, weil, wie Sie schon sagten, nicht nur die Künste, die Wissenschaft, auch das Völkerrechtliche spielt eine große Rolle. Die Wahrnehmung der Staaten, auch kleiner Staaten, eine große Rolle spielt. Die Literatur, die performativen Künste, also das, was Theater, was Bühne ausmacht. Es gibt unerhört viele Facetten, die auf Weltausstellungen spürbar und sichtbar werden. Und wenn ich hier rausschaue, und konnte heute doch in Ruhe auch über das Gelände gehen, es gibt Bühnen, es gibt Kunst, es gibt Raum für nicht nur die Selbstdarstellung, auch die Selbstwahrnehmung der Nationen. Und das lässt mich sehr hoffnungsvoll auf diese Expo blicken, die tatsächlich wie ein Global Village sich darstellt. Also ein Raum, eine Stadt, eine kleine Community der Welt. Der Crystal Palace war eine Arche, das große Gebäude. Hier haben wir einen Ring und dieser Ring versammelt alle diese Nationen, eigentlich diese Völkergemeinschaft, die ja friedlich auch hier zusammenkommt. Und was ich besonders schön finde, es ist und das ist vielleicht auch ein Stichwort, der Platz, an dem die Weltzivilgesellschaft, und das macht sie heute so relevant, tatsächlich da ist. Und zwar da ist, um friedlich miteinander umzugehen. Diese Erfahrung mache ich seit Hannover, dass das immer wichtiger wird. Und so wird es auch, so scheint es mir, in Osaka sein.
Allerdings, Herr Schriefers, wenn man sich eben gerade die Nachrichten so anschaut, dann ist es ja sehr pessimistisch alles, ne? Also ob man jetzt die Zollpolitik von Trump ansieht oder den Klimawandel, die Kriege auf der Welt. Auf der anderen Seite hat man eben eine Weltausstellung, die voll ist und deren Wording natürlich absolut optimistisch auch ist. Passt das denn wirklich noch in die Realität dieser Zeit? Oder ist es vielleicht auch manchmal, ich spitze es ein bisschen zu, heiße Luft?
Ich würde einen Schritt weiter gehen. Sehen Sie es mir nach. Die Welt braucht die Expo. Wo sind die kleinen Nationen? Ich war in Dubai, ich war in Josu, ich war auf 8 Weltausstellungen und ich habe erlebt, wie Menschen, die meine Sprache nicht sprechen, bemüht sind, mit mir in Kontakt zu kommen, um sich auszutauschen. Wo findet das statt? Wo findet das statt, dass kleinste Nationen, die überhaupt kein Gehör finden, wo denn überhaupt, zeigen können, dass sie legitim existieren. Staaten, das war sehr stark auch in Dubai zu spüren, die sonst kein Gehör finden. In Dubai, wir sprechen jetzt von Osaka, aber nur um das phänomenologisch kurz anzusprechen, waren bis auf eine alle afrikanischen 54 Nationen präsent mit Pavillons. In der UNO sind sie vielleicht, aber wo werden sie gehört? Dort wurden sie doch von über 20 Millionen Menschen gehört über das halbe Jahr. Also ich würde sagen, die Weltausstellung ist noch, wenn sie halbwegs funktioniert, der Ort, wo die Menschen auch zusammenkommen, die nicht nur Regierungszugehörigkeit haben. Und das, finde ich, macht sie hoch spannend.
Frau Österreich.
Herr Schriefers, das ist super interessant, wie Sie das sagen, und ich höre Ihre Begeisterung heraus und glaube, das ist auch bestimmt dem geschuldet, dass Sie vor Ort sind und das wirklich alles mitbekommen. Das ist hier in Berlin natürlich anders. Aber ich würde doch sagen, dass vielleicht nicht nur heute, sondern auch in der gesamten Geschichte der Weltausstellungen dieses friedliche Zusammenkommen vielleicht ja auch eine Fiktion ist oder etwas ist, was irgendwie so ein Ziel der Weltausstellungen ist. Aber ob das dort realisiert werden kann, würde ich stark anzweifeln, weil ja doch sehr, sehr starke Asymmetrien und politische Hierarchien da auch zum Tragen kommen, wer wo als Gastgeberland auftreten kann, wer wo sich selbst ausstellt und wer auch ausgestellt wird oder eben nicht da ist. Auf der aktuellen Ausstellung in Osaka, ich bin zum Beispiel Spezialistin für lateinamerikanische Präsenzen, und da muss ich sagen, da ist, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, nur Kolumbien vertreten. Und die lateinamerikanischen Nationen hatten noch nie eine offizielle Weltausstellung austragen können. Also ich glaube, dass es da sehr starke Asymmetrien auch gibt und dass im Grunde diese Hierarchien, die es im Global Village gibt, eben auch auf der Weltausstellung sichtbar werden können.
Herr Honisch, wie viel globale Gleichberechtigung gibt es denn auf den Expos?
Wenn man zum Beispiel zurückgeht auf die Weltausstellungen im 19. Jahrhundert, dann muss man natürlich auch festhalten, dass es sich dabei oft, und Herr Schriefers hat angesprochen, die Selbstdarstellung von Nationen, die hat in der Form zwar gegolten für die großen Nationen Europas, beispielsweise auch der USA, aber dann im Endeffekt nicht so wirklich oder, wie soll ich sagen, eher eine extrinsische, fremdbestimmte Darstellung der ehemaligen Kolonien. Also im 19. Jahrhundert war auch die Hochphase des Überseekolonialismus und britischen Imperialismus, und man hat natürlich auch sehr viele tribale Menschen auf diese Weltausstellungen geholt und dort dann in quasi kohärente Konstrukte gesteckt, die dann ein primitives, anderes, fremdes symbolisieren sollten und gleichermaßen natürlich auch unter dem universalistischen Aspekt, den diese Weltausstellungen nach außen getragen haben, suggerieren sollte, dass man selbst, also die veranstaltenden Nationen, an der Spitze der Zivilisation und der Menschheit standen. Und das ist heute eigentlich auch immer noch ein bisschen so gegeben. Das kann man jetzt natürlich unter Anführungszeichen stellen, aber einfach durch die Wirtschaftsmacht, die wir in Europa haben und die Wirtschaftsmächte, wie auch China haben, oder auch Amerika, können die sich natürlich sehr viel besser und selbstbestimmter darstellen, als das kleine Nationen können. Und die weniger diese Marktmacht haben, die sind dann angewiesen darauf, in kleineren, ihnen zur Verfügung gestellten Pavillons, die sich auch sehr stark ähneln, mitunter ihre Ausstellungen zu vollziehen. Das ist natürlich toll, auch trotzdem, dass sie daran teilnehmen können.
Ja, lassen Sie uns trotzdem noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, den Sie erwähnt hatten, nämlich das könnte man ja auch also wurde auch Völkerschau benannt, richtig?
Genau, da muss man differenzieren. Ja. Die Völkerschauen sind eigentlich eine Art von Ausstellung, die eben auch im 19. Jahrhundert bevorzugt eben stattgefunden hat und die aber auch Teil war von Weltausstellungen. Also Völkerschauen waren mitunter Teil von Weltausstellungen. Hier wäre zum Beispiel die Paris-Weltausstellung von 1889 zu nennen oder aber die Weltausstellung von 1893 in Chicago, wo man beispielsweise Samoaner auf diese Weltausstellung geholt hat und die als kulturell statisch darstellen wollte. Also genau, um einfach diesen Zeitstrahl zu bilden, wo Amerika an der Spitze steht und aber die eigenen Kolonien sozusagen ein bisschen primitiver vor.
Genau, das war ja eine Praxis, die gab es noch relativ lang. Also ich glaube in Brüssel noch 1958 gab es noch eben so diesen Zoo Humain, also ein Menschenzoo, wo man Menschen aus Kongo ausgestellt hat, regelrecht. Die hatten sich aber allerdings dann tatsächlich dagegen gewehrt und protestiert, und da wurde der dann aufgelöst, dieser Zoo Humain. Frau Österreich, Sie wollten dazu was sagen.
Ja, vielen Dank, Herr Honisch, dass Sie das so angesprochen haben. Ich würde sagen, dass Sie natürlich völlig recht haben, dass man da ein bisschen ausdifferenzieren muss, weil natürlich gab es diese sogenannten Völkerschauen oder so humain bis 1958 und auch vorher, Paris 1989, gab es immer diese kolonialen Dörfer, die eben auch fast wie so eine immersive oder performative Erfahrung gestaltet waren. Aber es gab natürlich auch Abstufungen und zum Beispiel, ich muss noch einmal darauf zurückkommen, die lateinamerikanischen Nationen waren ja um 1820 eigentlich alle postkolonial und als Nationen konfiguriert, hatten aber trotzdem eine völlig andere Stellung auf diesen Weltausstellungen und haben zum Beispiel folkloristische Darbietungen geboten, die in so einem Zwischenbereich angesiedelt waren. Das waren nicht wirklich Völkerschauen, aber eben auch keine selbstständige Präsentation von Modernität oder das, was man eben unter Modernität verstanden hat und nationaler Selbstständigkeit. Und 1893, Chicago ist ein super Beispiel auch für Japan, weil da diese große und wichtige Ausstellung Japans mit einem Garten stattfand, die sehr, sehr breit rezipiert wurde. Und zum Beispiel auch eine Teezeremonie beinhaltete, an der Besucher und Besucherinnen teilnehmen konnten, was in so einem Zwischenbereich zwischen Modernität und Folklore angesiedelt ist. Das finde ich super interessant. Und darf ich noch einen Satz dazu sagen? Super interessant daran finde ich auch, dass gerade in dieser zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese Japan-Ausstellungen in Europa und in den Gastgeberländern ja auch richtig so eine Begeisterung für alles Japanische und für die japanische Kultur ausgelöst haben und die Weltausstellungen da ganz, ganz wichtig waren und im Japonismus eben auch in den Künsten dann von Gauguin, von Manet, von Monet, von Van Gogh und anderen diese japanischen Ausstellungen dann sehr stark rezipiert wurden und wiederum in europäischen Kunstdiskurs überführt wurden.
Es hat ja tatsächlich auch, wenn man an die berühmten klassischen modernen Möbel von Eileen Gray, die Lackmöbel denkt, also im Design hat Japan ohne Furore gemacht. Und da haben Sie vollkommen recht, da haben die Weltausstellung, gerade die Pariser Ausstellung des Ende 19. Jahrhunderts, einen ganz großen Anteil. Also das heißt, es war im Grunde die Chance, vieles kennenzulernen. Und ich darf vielleicht anmerken, es geht mir ja nicht viel anders. Bei meinen Reisen zur Weltausstellung, ich war auch in Kasachstan, das war eine kleine Weltausstellung, aber ich bin dann nach Usbekistan weitergereist. Auch schon vor den ersten Weltausstellungen gab es Reiseberichte, die im Grunde die Reise zur Expo war natürlich 1851 eine ganz andere als heute, aber das war einfach eine Reise in eine andere auch Welt und eine Entdeckungsreise. Die große Tour nannte man es auch.
Grand Tour.
Und ich möchte ja, vielleicht auch die Herausforderung, aber auch die Chance, ganz viel kennenzulernen. Und ich muss sagen, ich war immer sehr interessiert an der Welt, aber ich habe viele, viele Bilder, die ich hatte, revidieren dürfen durch meine Reisen, gerade zu Weltausstellungen.
Aber zeigen diese Pavillons nicht vielleicht manchmal sogar eher nur die Stereotype, weil sie ja natürlich eine ganze Kultur doch irgendwie innerhalb von kleinsten Raum darstellen müssen?
Ich glaube, die Staaten sind so sehr, und das ist meine Erfahrung auch hier, aber auch auf anderen Weltausstellungen, so sehr damit bemüht, auch abzustimmen in dem doch dreijährigen Entwicklungsprozess, der da einer Ausstellung vorgeht, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also Stichwort Deutschland, das nach 1876 der Meinung war, wir sind überhaupt gar nicht als Nation deutsch vorhanden. Wir haben zwar ein modernes Gebäude, aber das war französischer Art. Wir wollen ein deutsches Haus. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, was ist ein deutsches Haus, um dann eine Art Renaissancebau zu errichten. Ich sage das nur als Beispiel dafür, dass es eigentlich sehr viel erzählt über das Land, wie es sich wahrnimmt. Ich glaube, das ist für mich ein zentraler Punkt. Man erfährt tatsächlich, wenn man sich einlässt auf dem Pavillon, sehr viel, könnte ich andere Beispiele nennen, von dem Land, wie es sich sieht. Und das ist ein noch etwas mehr als nur dem anheimzufallen zu sehen, sich verführen zu lassen, dem Bild zu folgen, was vermittelt wird.
Mhm. Herr Honisch, Sie wollten dazu. Ich gebe vielleicht noch mal kurz eine zweite Frage dazu. Geht es nicht sogar manchmal über die Länderstereotype hinaus? Also ich weiß, Herr Schriefers hat es gerade anders eben ausdeuten wollen, aber geht es nicht manchmal über die Länderstereotype hinaus und wird vielleicht sogar fast zu so einer Disneyfizierung?
Ja, also natürlich ist die Expo an sich ja eine Utopie, habe ich eh schon erwähnt. Das ist eine Art Themenpark. Natürlich kann man das auch mit Disneyland ein bisschen vergleichen. Es ist ja auch, wenn man es jetzt negativ betrachten würde, was ich jetzt gar nicht machen möchte, aber es verklärt natürlich auch den internationalen politischen Umstand teilweise ein bisschen, wie beispielsweise dieses Jahr vielleicht, ja, mitunter. Aber ist natürlich in der Art und Weise auch einmalig und toll, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, dass wir das so machen können. Jetzt ist es so, dass diese Weltausstellungen natürlich auch ein Schauplatz sind, um Nationalismus bzw. sich als Nationalstaat nicht nur zu präsentieren, sondern eben auch diese Präsentationen gewissermaßen zu üben vor einer Weltgemeinschaft. Also der Herr Schriefers hat beispielsweise Deutschland angesprochen, wenn wir uns die Sevilla Expo von 1992 ansehen. Das war kurz nachdem die Mauer gefallen ist, nachdem sich Ost- und Westdeutschland vereinigt hatten, hat diese Weltausstellung stattgefunden. Zuerst war noch geplant, dass sich die DDR mit einem eigenen Pavillon dort präsentiert, und in Wirklichkeit hat sich dann Deutschland als nationale Einheit auf dieser Expo präsentieren können. Das sind genau diese Schauplätze auch, wo man eigentlich diese neuen Nationen definiert, auch im internationalen Kontext. Und nur um auch nochmal zurückzukommen auf die Völkerschaufrage von vorher, natürlich diese Darstellungen, seien sie jetzt extrinsisch oder teilweise intrinsisch auch gewählt worden von ehemaligen Kolonien oder eben auch in Lateinamerika, hat die Frau Österreich angesprochen. Diese ehemaligen Kolonien, die im 19. Jahrhundert dargestellt wurden, die nutzten diese Darstellungsformen, die eigentlich extrinsisch waren, um sich dann in Folge im 20. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch kulturell zu definieren und auf diesen Weltausstellungen als Nationen sozusagen vorzustellen. Also da gibt es Beispiele wie Indien, Pakistan, Vietnam, Kambodscha, Indonesien. Das sind alles Nationen, die sich in den 70ern sozusagen dann auch darstellen konnten auf dieser Weltausstellung eben in Osaka. Und es haben sich ja auch sehr viele Nationen erst gebildet. Das heißt, die Statistiken von Weltausstellungen, die steigen ja immer rasant. Es werden gefühlt immer mehr Nationen, die teilnehmen an Weltausstellungen. Und das ist natürlich auch dieser Tatsache geschuldet, dass die teilweise auch erst entstehen, weil sie sich aus ihren Verbindungen lösen. Also wie es zum Beispiel jetzt bei den Kolonialstaaten immer im 19. Jahrhundert war.
Ich finde es sehr interessant, weil wir ja jetzt wieder, was sehr häufig gemacht wird und sicher auch zu Recht, über nationale Stereotypen anhand der Pavillonarchitekturen sprechen. Es geht häufig sehr wenig darum, was eigentlich in diesen Pavillons kuratorisch gemacht wurde und was da ausgestellt wurde, sondern um die nationale Fassade. Und da muss ich sagen, ich stehe dem sehr ambivalent gegenüber. Das ist natürlich ein sehr interessanter, auch architekturhistorisch sehr interessanter Bereich. Aber gerade dieses nationale Bauen, Philipp Oswald, der Architekturhistoriker und Theoretiker, hat ja das Bauen am Deutschen Haus vor einigen Jahren sehr scharf kritisiert. Und ich sitze hier in Berlin, also wirklich an der Quelle dieses Diskurses, und sehe das durchaus auch sehr problematisch, diese Art nationalistischen Bauens, die eben immer im Grunde zwischen Formen von Modernismus und Universalismus schwankt und Historismen, Klassizismen an vorgeblich universalen, kulturellen, architektonischen Bauen. Und deshalb würde ich Ihnen, Herr Lang, da schon recht geben, dass das eben auch sehr stark auf Stereotype referiert.
Das war eine Frage, ne?
Also, ja, ja, genau. Ja, ja. Oder ich würde das so sagen, dass es eben ein stetiger Aushandlungsprozess, aber unter dem Vorsatz des nationalen Bauens ist, und dass das durchaus sehr schwierig sein kann.
Herr Schriefers. Ich kann das gut verstehen, was Sie sagen. Wir haben jetzt eine Möglichkeit. Hier sitzt neben mir Herr Hecker, das ist der Direktor des Deutschen Pavillons jetzt aktuell. Und die Chance besteht, dass er zu der Frage des jetzigen Pavillons sagt, im Hinblick genau auf das, was wir gerade besprochen haben. Wäre das möglich, dass ich ihn kurz zu Wort kommen lasse?
Ja, natürlich. Okay? Ja, aber auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Herr Hecker. Herr Hecker.
Hallo, schönen guten Tag in die Runde. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und dass ich dabei sein darf. Wie ich auf Expos schaue, und das ist meine erste Expo, die ich mitmache von Anfang an bis jetzt und auch bis zum Ende, ist die Expo, die in die Bücher eingeht, eigentlich nur die Spitze vom Eisberg, was die ganze Arbeit, die die Nationen und die Projektbeteiligten davor gemacht haben, ist eigentlich gar nicht zu sehen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, wofür Expos mehr bekannt sein sollten, weil wir hatten über 3 Jahre und jetzt in diesem Projekt, und normalerweise haben Expos 5 Jahre Vorlauf mit allen Nationen, mit allen teilnehmenden Ländern regelmäßige Meetings online, aber auch hier in Osaka, wo Japan als Gastgeber zu eingeladen hat, beziehungsweise wo wir uns auch selbst organisiert austauschen, um gemeinsam die Herausforderungen der Expos und der Regularien, die einzuhalten sind, der logistischen Herausforderungen, die einzuhalten sind, des Verständnisses des Rechtskontextes, in dem wir uns im Gastgeberland befinden, zu verstehen und gemeinsam Lösungen zu finden. Die Expo ist für mich eigentlich der Schluss und das Zeichen dafür, dass man zusammenarbeiten kann, weil jedes Land, was jetzt hier vertreten ist und was hier ein Pavillon in welcher Form auch immer hat, hat einen Entwicklungsprozess hinter sich, hat einen Lernprozess hinter sich, wie man aus seiner eigenen Welt in eine andere Welt reintritt, um dort etwas zu realisieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Beweis dafür, dass die Welt zusammenarbeiten kann, wenn die Welt zusammenarbeiten möchte. Und das ist für mich eigentlich die Motivation, an solchen Projekten zu arbeiten. Denn die Existenz allein, dass die Expos so lange schon da sind, zeigt, dass wir es können und dass wir es weitermachen müssen.
Das ist spannend. Also insofern würden Sie sagen, passt die Expo sehr gut in das Jahr 2025 mit all seinen negativen, pessimistischen Seiten. Das finde ich auch sehr spannend, was Sie gesagt haben. Herr Kahr, Dankeschön. Ich würde einen Punkt ganz gerne nochmal weiterspinnen, und zwar diese Frage der Entwürfe. Einerseits ging es gerade ganz viel um nationale Selbstentwürfe. Auf der anderen Seite spielen auf der Expo auf den Expos ja sicherlich eben Zukunftsentwürfe ja auch immer wieder eine Rolle. Da sehen wir wahrscheinlich in der Vergangenheit ja auch eine ganze Reihe an Zukunftsentwürfen. Wie haben sich denn diese Zukünfte, Frau Österreich, verändert?
Naja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass sich der Fokus sehr stark auf wirtschaftspolitische Innovationen ausgerichtet hat. Das ist natürlich ein Aspekt, der seit dem Beginn eine Rolle spielt, sich aber sehr diversifiziert hat und so ein bisschen wegbewegt hat von kultureller Selbstdarstellung vielleicht. Wobei ich sagen muss, dass ich mich mit den Weltausstellungen des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts sehr viel besser auskenne als mit den aktuellen. Deshalb so ganz genau kann ich das auch nicht sagen. Was ich jetzt zum Beispiel bei der aktuellen Ausstellung sehr interessant finde, ist, dass es wieder einen Women's Pavilion gibt. Das ist eine Institution, die es, glaube ich, 1873 in Wien zuerst gab und was eben so eine Zukunft entworfen hat, in der Frauen einen ihnen eigens gewidmeten Pavillon bekommen haben, der übernational funktionierte und die Leistungen von Frauen in Gesellschaften ausstellen sollte. Das ist natürlich also mit heutigen feministischen
Sie sind Professorin für Gender Studies
Ansätzen nicht unbedingt zu vergleichen, war aber doch irgendwie auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Frauen haben sich dort teilweise selbst ausgestellt, die eigenen Leistungen ausgestellt. Und das finde ich eine interessante Sache, dass dieses Format, das Women's Pavilion, in diesem Jahr wieder aufgegriffen wird, wo ich Ihnen schon recht geben würde, denn Herr Schriefers und Herr Honisch, dass das eben auch ein wirklicher Impetus ist, eines friedlichen Zusammenkommens und eines Zukunftsentwurfs, der vielleicht allein durch die Behauptung dieses Wollens auch an Gestaltungskraft gewinnt.
Herr Honisch, darf ich Herr Schriefers, gerne, genau.
Darf ich, weil das ist so ein schönes Stichwort, weil ich eben noch im aktuellen Women's Pavilion war, der im Übrigen der japanische Pavillon von Dubai ist, der quasi ein neues Mal, es gab dort einen großartigen in Dubai Women's Pavillon mit einer fantastischen, sehr, sehr starken Ausstellung, starken Auftritt der Frauen und ihrer Visionen. Und dieser Pavillon, der damals der japanische Pavillon war, ist jetzt der Women Pavilion. Und darüber hinaus, Sie haben recht, ich habe hier das Foto nicht vor mir liegen, aber im Kopf in Wien war das wirklich noch ein sehr zaghafter Auftritt, aber doch sehr stark und klar. Und dann in Chicago hat eine, jetzt ist mir der Name nicht ganz präsent, eine Dame der Gesellschaft einen Palast gebaut. Das ist ein so großer Palast gewesen, der konnte sich mit der Maschinenhalle, das war einer der größten Pavillons, messen. Und sie haben dort die ersten großen Konferenzen durchgeführt. Ich hatte kürzlich noch die Dokumentation dieser Konferenz der Frauen in der Hand. Das ist ein ein wahnsinniges Werk, das zeigt, wie Frauen aller Erdteile zusammenkamen, um dort über ihre Ziele, ihre Hoffnungen und Wünsche sich zu artikulieren. Weltausstellung ist auch tatsächlich das, zusammenzukommen, um sich zu vereinen in Forderungen, die man vielleicht auch stellt.
Herr Schriefers, ich würde ganz gerne noch kurz bei Ihnen bleiben, weil ich auch natürlich mal geguckt habe, was wird denn in Japan alles präsentiert an technischen Neuerungen? Da habe ich gesehen, ja, transparente Solarzellen, Infrarotlicht, das eben in Strom umgewandelt wird, ein Hologramm, das man berühren kann, also die Möglichkeit, den Tastsinn digital zu übertragen. Das klingt schon ganz interessant. Wie bedeutsam ist denn das, was da technisch auf der Weltausstellung in Osaka gezeigt wird?
Also wenn wir jetzt mal neue experimentelle Materialien und Baumaterialien dazu nehmen, würde ich sagen, ist es sehr spannend. Da ich jetzt gerade hier im deutschen Pavillon sitze und mir die Fassaden anschaue, ich sitze auch hier in einem relativ Raum, der pur ist. Es gibt Baumaterialien, die sind aus Pilzen, Mycenen entstanden. Die sind erstmalig hier eingesetzt für Fassaden. Die verändern sich, die verschimmeln, wenn sie so wollen. Aber das machen sie großartig. Sie sind auch nicht eben. Also hier wird tatsächlich experimentiert. Und wenn es um Nachhaltigkeit geht, das Technische haben Sie angesprochen. Aber alleine die Frage, wie gehen wir mit Material um, finde ich, habe ich an verschiedenen Stellen schon den Versuch gesehen, mit nachwachsenden Baustoffen sich zu befassen und die Frage anzugehen, wie können wir zukünftig diese zirkuläre Wirtschaft, von der auch immer wieder die Rede ist, tatsächlich umsetzen. Und nicht nur hier, aber auch gerade hier im deutschen Pavillon kann man das auch experimentell erleben und betrachten.
Herr Honisch, die technischen Zukunftsentwürfe, wie haben die sich denn aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren verändert? Ist es in letzter Zeit wirklich wichtiger geworden und wie stark und wie wichtig, bedeutsam sind die?
Naja, ich glaube, das liegt auf der Hand und ist, die meisten Menschen werden es mitbekommen haben, dass wir mit künstlichen Intelligenz natürlich jetzt auch eine ganz große neue Baustelle vor uns haben. Da weiß man de facto eigentlich gar nicht so wirklich, wo wir uns jetzt in den nächsten 10 Jahren als Weltgesellschaft wiederfinden werden, auch mit dieser neuen Technologie. Ich nehme fast an, dass das auch einen großen Anteil an dieser Weltausstellung haben wird, haben muss, weil sich natürlich auch die Nationen jetzt mit dieser Technologie auseinandersetzen müssen. Ich würde das auch, oder sehe da auch den Vergleich mit dem Space Race, da haben sozusagen die USA und die Sowjetunion beginnend 1957 und endend eigentlich 1970 mit der Osaka Expo sozusagen den Wettlauf ins All miteinander betrieben und ausexerziert auf diesen Weltausstellungen. Und so sehe ich ein bisschen die Zukunft der Weltausstellungen jetzt vielleicht auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren, dass KI einen immer größeren Raum da auch einnehmen wird und wer eigentlich sozusagen, wer hier mit KI am besten arbeiten kann und die größten Zukunftskonzepte vorstellen kann.
Herr Honisch, wurde nicht in Osaka 1970 diese Kapsel ins All geschossen mit dem Weltkulturerbe?
Die Voyager, meinen Sie wahrscheinlich.
Ja, genau.
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, das war da.
Ich bin mir selbst auch nicht sicher. Ich weiß nur, dass die Mondlandung einen großen Teil eben ausgemacht hat von dieser Weltausstellung. Also die Amerikaner sind davor im Mond gelandet. Und,
ja. Also vielleicht, um das Thema mit der Kapsel noch einmal aufzunehmen,
ja, ja.
Es hat verschiedentlich Kapseln gegeben, vornehmlich in den USA, die auf dem Expo-Grund 39 und auch 64, 19, im Grund versenkt wurden. Kapseln, in denen das Wesentliche der Zeit für zukünftige Archäologen aufbewahrt werden sollte. Das war in Amerika das Grundgesetz, also die Verfassung, aber es war auch sowas wie die Antibabypille oder es waren auch mal Lockenwickler. Wir lachen heute darüber, aber es ist natürlich tatsächlich für das, was ich meinte, eben Kristallisationspunkt einer Zeit, etwas, was dann in dieser Zeit vielleicht als wichtig erachtet wurde, das dort im Grund tief versenkt wurde, um, wie gesagt, in Zukunft mal wieder entdeckt zu werden.
Mhm.
Also was man sich dabei denkt, wenn man dann also so Lockenwickler findet, irgendwelche Rückschlüsse man sieht, das möchte ich jetzt nicht ausdeuten.
Wenn ich da vielleicht nur kurz anschließen darf, bei der Expo 1939, da handelte es sich eben um die Westinghouse Time Capsule, so hieß die damals, und die Öffnung wäre für das Jahr 6939 geplant, also genau 5000 Jahre später.
Aber fand ich eben auch noch ein ganz interessantes Fundstück, Herr Honisch, vielleicht an Sie, auf der Weltausstellung Ausstellung 58 in Brüssel, da spielte ja die Sowjetunion die eigene Überlegenheit beim Wettlauf ins All, den Sie ja benannt haben, durch den Sputnik-Schock ja total aus. Da wurden eben Satellitenmodelle ausgestellt und man hörte auch die ganze Zeit dieses Piepen des Sputniks. Geht's am Ende dann eben doch auch vor allem, wie in dem Fall, um auch so einen Kampf oder eine Rivalität zwischen den Kulturen?
Es kann eine Rolle spielen. Ja. Es hat auf jeden Fall im 19. Jahrhundert mitgespielt. Da war die erste Weltausstellung eben 1851, wie wir schon gehört haben, in London. Und Frankreich wollte nachziehen, hat dann auch immer hochfrequentierter eigentlich ihre Weltausstellungen abgehalten, 5 vor dem Ende des 19. Jahrhunderts in Summe. Und die waren auch immer größer, besser und man wollte eben auch auf dieser globalen Bühne sich als die Vorzeigenation präsentieren. Das hat dann etwas nachgelassen im 20. Jahrhundert, also vor allem dann Mitte des 20. Jahrhunderts in der ersten Hälfte, war natürlich auch geprägt vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Da sind Weltausstellungen, muss man dazu sagen, ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber danach sind sie mehr so zu diesen Wirtschaftsmessen geworden, als die man sie heute auch oft bezeichnet und kennt. Das setzt vielleicht oder setzte vielleicht die Shanghai Expo 2010 einen kleinen Kontrapunkt, weil man da wieder versucht hat, sozusagen die beste, größte Weltausstellung
73 Millionen,
auf die Beine
ne?
zu stellen.
73 Millionen,
73
richtig?
Millionen, genau dazu muss man sagen, 4,2 Millionen waren aus dem Ausland, der Rest waren chinesische Besucher. Mhm. Teilweise sind die auch mit Gratistickets und arbeitsfreier Zeit sozusagen auf diese und Bussen zu dieser Weltausstellung gebracht worden. Also man hat auch schon einiges daran gelegt, dass diese Statistik sozusagen so ausfällt, wie sie im Endeffekt ausgefallen ist.
Aber das ist doch auch was es schon ganz, ganz lang gibt. Also ich glaube schon 1851 okay. Und dann 62 in London wurde mit der Entwicklung der Eisenbahn in England auch die Weltausstellung sehr stark beworben als touristisches Event, auch für die nicht so begüterten sozialen Schichten, die dann tatsächlich ja auch millionenfach, das muss man sich mal überlegen, Mitte des 19. Jahrhunderts, millionenfach nach London gekommen sind. Und Sie haben es ganz richtig gesagt, dann in Paris. Paris hat ja versucht, mit London zu konkurrieren, aber da die Industrialisierung ja von London oder von Großbritannien ausging, hat es nicht so wahnsinnig gut funktioniert, auf diesem Gebiet wirklich zu konkurrieren. Und ich finde das sehr, sehr interessant, dass Paris und Frankreich als Ganzes sich da im Grunde als Hauptstadt der Künste und der Moden erfunden hat. Und durch diese 5 Ausstellungen bis 1900 und dann aber ja auch noch in der nicht als Weltausstellung deklarierten, aber doch sehr wichtigen Art Deco-Ausstellung 1925, und dann wieder die Weltausstellung 1937 und 1931 die Kolonialausstellung, die auch eben Art Deco global bekannt gemacht hat, dass Frankreich da wirklich so als Nation der schönen Künste, der Moden sich etablieren konnte.
Und als Gegenpol zu London, sagen Sie, ja?
Genau, genau.
Aber für Deutschland beispielsweise war Paris allein 67 zentral wichtig, denn dort hat Langen und Otto haben den Otto-Motor präsentiert, der den ersten Preis Goldmedaille bekam, das war die Basis für den Gasmotor. Und wenn man dann sieht, ich glaube, 11 Jahre später wurde, und das nehmen wir kaum mehr wahr, ein Solarkraftwerk ausgestellt, also eine Dampfmaschine solarbetrieben. Stellen wir uns jetzt mal vor, man hätte sich damals entschieden, in Paris ausgestellt, diese Technologie statt des Gasmotors weiterzuentwickeln.
Also Sie sagen uns gerade, es müssen eigentlich noch mehr Leute auf die Expos gehen, sagen Sie, ja.
ja, absolut. Definitiv. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Bogen zu heute. Denn ich glaube, Expo, um auf Ihre ganz anfängliche Frage zurückzukommen, was bietet sie oder was leistet sie heute? Ich glaube, die Forderung, die der Veranstalter auch hier sich stellt, ist ja, zukünftige Gesellschaften, also quasi die These aufzustellen, wir können es nur lösen, wenn wir gemeinsam gestalten. Also das Gemeinsame. Und da fällt mir ein Beispiel ein, einer der Expo in Spokane in den 70er Jahren. Da hat man, weil wir in Deutschland dieses Rhein-Problem hatten, der Rhein war tot. Und man hat in Spokane im deutschen Pavillon den Rhein dargestellt und gezeigt, dass man das nur gemeinsam mit allen Anrainern realisieren kann. Das war der Beginn der Arbeitsgruppe, die tatsächlich mit Erfolg dann später, also Schweiz, Frankreich, die Niederlande und Deutschland gemeinsam den Rhein wieder auf den Stand zumindest von heute zusammengebracht hat. Ich glaube, dieser Appell an die Welt, was Herr Hecker eben auch gesagt hat, man arbeitet zusammen, es ist eine Chance, ins Gespräch zu kommen. Und da sind wir eigentlich in Osaka wieder, wenn es darum geht, darüber nachzudenken und miteinander zu kommunizieren, was zukünftige Gesellschaften überhaupt leisten können, gemeinsam. Ich kann einfach nur, ich weiß, es ist weit, Osaka, und ich bin jetzt hier, aber ich kann nur sagen, eine Weltausstellung bietet die Chance genau zu diesem Dialog. Und Frau Österreich, Sie haben es richtig gesagt, 6 Millionen Menschen waren in London zu dem Zeitpunkt. 6 Millionen, das muss man sich vorstellen, wie sind die gereist? Also Weltausstellungen haben das Potenzial, die Menschen zueinander zu bringen. Ja. Und das ist die Basis.
Vielen Dank. Sie haben jetzt das nochmal angesprochen, das Potenzial für Innovationen und etwas gemeinsam zu machen. Und wenn ich mir das Motto des aktuellen US-amerikanischen Pavillons angucke, der eben auch What We Can Create Together wirbt und sicherlich schon seit einigen Jahren vorbereitet wird, also nicht ganz aktuell, vielleicht also, die Politik widerspiegelt. Aber ich muss schon sagen, dass ich dann wirklich auch schockiert bin, wenn ich heute Morgen in den Nachrichten sehe und sehe, dass Trump irgendwelche Dekrete unterschrieben hat, um die Kohleförderung massiv voranzutreiben und quasi anachronistisch Innovationen des 20. Jahrhunderts wieder auszugraben.
Lassen Sie uns das, was Sie gerade angesprochen haben, vielleicht nochmal in die Zukunft wenden mit der Frage, wie wäre denn so eine Expo 2035 in Deutschland, in Berlin? Es gibt ja diese Initiative, Herr Honisch, was sagen Sie dazu? Ist das eine gute Idee?
Grundsätzlich ist das natürlich unheimlich positiv zu bewerten, aus vielerlei Gründen. Die bislang einzige Expo hat ja in Hannover stattgefunden, also von den großen Expos sprechen wir jetzt. Und in Berlin, der Hauptstadt von Deutschland, das wäre natürlich auch eine sehr schöne Sache. Und man muss natürlich auch sehen, dass Europa gerade jetzt, kann man sagen, eine Expo vielleicht umso mehr braucht, um auch diesen innereuropäischen Zusammenhalt zu betonen. Und außerdem, ich kenne Berlin, ich meine, ich war schon länger nicht dort, aber ich habe es auch als Stadt empfunden, die ja sehr gut zum Beispiel mit Leerstand umgehen kann, die auch kreative Wege findet, um Altes neu zu verwenden. Und ich glaube auch, wie Herr Schriefers angesprochen hat, das Thema Nachhaltigkeit wird natürlich auch ein großer Themenpunkt sein. In der Zukunft könnte es beispielsweise auch für eine Berlin-Expo.
Herr Schriefers, vielleicht nochmal, also die gleiche Frage mit noch einer anderen Nuance. Welche Fehler müsste man denn bei so einem Projekt, so einer Initiative vermeiden?
Vielleicht ganz kurz, es gab mal so eine kurze Idee, auch das Rheinische Revier zu thematisieren im Sinne einer Transformation der Energie, der Transformation einer doch durch den Tagebau sehr veränderten Landschaft. Ich glaube, das Thema Transformation, das man in Deutschland ja nicht nur propagiert, sondern wohl hoffentlich dann auch praktiziert, das wäre ein Thema, das die Welt interessieren könnte. Ich glaube, welchen Fehler man nicht begehen sollte, halbherzig etwas zu machen, sondern man muss entschieden und mit Begeisterung eine solche Expo machen. Die Expos, die ich habe, auch ein bisschen näher erleben können, da waren die Veranstalter hoch motiviert, höchst motiviert und das hat sich mitgeteilt. Ich würde mir sehr wünschen und ich weiß auch, ich habe immer wieder gehört, dass auch nach 25 Jahren, so lange liegt Hannover zurück, Deutschland eigentlich mal wieder gefordert wäre. Ich glaube, wir hätten angesichts dessen, dass wir so viel zu tun haben, echt wirklich die Chance, das zu tun. Aber das bitte richtig intensiv. Und ich darf meine Gesprächspartnerinnen und Partner nur bitten, lassen wir doch gucken, dass wir die Expo noch mal, eine richtig schöne Expo nach Deutschland, Österreich jedenfalls, in unsere Ecke holen. Ich glaube, das wäre großartig.
Frau Österreich.
Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Idee, eine Expo nach Berlin zu holen. Und der Ort, an dem das stattfindet, wäre vielleicht super in Berlin. Ich würde aber wahnsinnig dafür plädieren, das nicht national auszurichten, sondern EU-weit. Es gibt ja jetzt auch einen EU-Pavillon, der, soweit ich das von außen beurteilen kann, sehr überzeugend ist, mit kulturellen Werten, mit Diversity wirbt, mit einem Zusammenhalt unterschiedlicher Traditionen. Das finde ich gerade jetzt in der politischen Situation eine sehr, sehr wichtige Position und würde mich da sehr dafür aussprechen, dass das vielleicht auch an unterschiedlichen Orten in Europa gemeinsam stattfinden kann. Vielleicht mit dem Vorbild der Manifesta. Die Künste wurden ja so ein bisschen ausgelagert seit 1895 und der Gründung der Biennale in Venedig, ausgelagert auf eine eigene Weltkunstausstellung. Und ein neueres Projekt, und zwar europäisches, dezidiert EU-Projekt, ist die Manifesta, die eben eine Biennale für zeitgenössische Künste ist und sich selbst die nomadische Biennale nennt.
Die wandert immer, ne?
Die wandert durch verschiedene, auch nicht nur Hauptstädte Europas, sondern auch kleinere Städte. Ich war letztes Jahr in Barcelona, das war ganz, ganz großartig.
Sizilien war sie auch mal.
Genau, Palermo. Und dafür würde ich wirklich plädieren.
Sehr schön. Das war das SWR Kulturforum, Nabelschau der Nation. Was erzählt die Expo über die Welt? Ich bedanke mich bei den Gästen. Dr. Pascal Honisch, Sozial- und Kulturanthropologe Wien, Miriam Österreich, Professorin für Theorie der Gestaltung und Gender Studies an der Universität der Künste Berlin, Dr. Thomas Schriefers, Architekt und Künstler, Köln und jetzt gerade zugeschaltet aus Osaka. Und am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.